Als Vorläufer der Volkshochschule in Deutschland gelten unter anderem die Humboldt-Akademie, Gründung 1878, der Frankfurter Bund für Volksbildung, Gründung 1890 und die Freie Hochschule Berlin, Gründung 1902. Die meisten direkten Volkshochschulen entstanden mit dem Beginn der Weimarer Republik 1919, so auch in Thüringen.
Die Erfurter Volkshochschule. Ein Beitrag von Thorsten Haas, Direktor der Volkshochschule, und Erdmann Ruder.
Im Zentrum von Erfurt in der Schottenstraße befinden sich zwei unübersehbare Gebäude. Erstens die Schottenkirche und zweitens die Volkshochschule. Betreten wird das Gelände der Volkshochschule über ein kleines Nebentor und ein großes Haupttor. Und es ist ein Gelände mit überraschend viel Platz. Der Haupteingang des Volkshochschulgebäudes befindet sich auf der Rückseite. Das Objekt selber existiert seit einigen Jahrzehnten.
Vor der Errichtung des jetzigen Volkshochschulgebäudes befanden sich an gleicher Stelle verschiedene Nebengebäude des ehemaligen Schottenklosters, der bestehenden Schottenkirche. Im Jahr 1859 wurde dann das aktuelle Gebäude als Schule, als königliche Kriegsschule, errichtet. Von 1886 bis 1904 war es eine Bürgerschule für Knaben. Von 1904 bis 1948 eine Knabenmittelschule. Im Jahr 1949 wurde es eine Grundschule und wandelte sich dann in eine polytechnische Oberschule. Diese sogenannte Schottenschule bestand bis 1991. Und seit 1991 beheimatet das Gebäude den Hauptsitz der Erfurter Volkshochschule. Also einfach zusammengefasst, als Schule gebaut und noch immer als Schule genutzt.
Was ist nun der Zweck einer Volkshochschule?
Ich glaube, sie hat einen gar nicht zu unterschätzenden gesellschaftspolitischen Zweck. Sie ist ja die kommunale Weiterbildungseinrichtung und jeder Landkreis, jede Kreisfreistadt muss eine haben. Und ich glaube, sie ist sehr, sehr berechtigt, weil sie dafür sorgen soll, dass Menschen ein Angebot bekommen, ein Leben lang zu lernen, dass sie ihre Interessen der Fort-, Weiter- und Ausbildung nachgehen können, dass keiner alleingelassen wird und dass jeder sein Angebot an Bildung in dieser Stadt finden kann.
Gibt es eine gesetzliche Grundlage zu der Existenz einer Bildungseinrichtung dieser Art?
Es gibt ein Erwachsenenbildungsgesetz in Thüringen. Das heißt, die Kreisfreistadt Erfurt muss eine Volkshochschule haben.
Das bedeutet, der Betrieb einer Volkshochschule ist eine Pflichtaufgabe der Verwaltung der Stadt Erfurt. Und wer übernimmt in der Volkshochschule die Aufgabe der Bildung und der Verwaltung?
Wir haben 21 Mitarbeiter mittlerweile, 21 Mitarbeiter in dem klassischen Bereich Volkshochschule, aber auch Bildungsstadt Erfurt und auch die Schülerakademie Malschule als Angebot für unter 16-Jährige. Und wir haben gut 300 Dozentinnen und Dozenten, ganz normal vom Hochschullehrer bis hin zur Hausfrau, die bei uns ihr Wissen weitergibt. Wir zahlen in der Volksschule ein Honorar, wir haben eine Honorarordnung. Das geht von 18 Euro für ungelernte ganz Studenten oder Hausfrauen, über 20 Euro bis 35 Euro, was uns das Bundesamt vorgibt für Kurse, die wir für den Bund durchführen.
Und der Betrieb einer großen Bildungseinrichtung benötigt hauptamtlich angestellte Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter des Fachbereichs und der Verwaltung. Die Fachbereichskraft kümmert sich direkt um das Angebot, den Kurs, also Inhalt, didaktische Vorbereitung, Festlegung der Räumlichkeit, Festlegung Dozentin, Dozent, Auswahl Teilnehmerschaft, pädagogische Betreuung und Qualitätskontrolle. Die Verwaltungskraft erledigt unter anderem die Ausstellung der Bescheinigungen und den Gebühreneinzug. Damit zur Entstehungsgeschichte. Welche Person hatte die Idee zu der Gründung einer Volksbildungseinrichtung in Erfurt und wie gestaltete sich die Entwicklung bis zu dem Tag der Gründung einer Volkshochschule am 23. März 1919?
Ja, das war ja ein deutschlandweiter Trend. 100 Jahre Weimarer Republik war ja zur selben Zeit. Damals haben es Menschen geschafft, in die Weimarer Reichsverfassung reinzuschreiben, dass Volkshochschulen eine wichtige Bildungseinrichtung sind, die zu unterstützen und einzurichten sind. In Erfurt waren 3 Menschen unterwegs, die die Volksschule auch in den ersten Jahren geleitet haben. Der Alfred Denner, der Kurt Otto und der Alfred Bender. Die waren das Dreigestirn, was Ende 1918, Anfang 1919 sich zusammengefunden haben und diese Einrichtung vorgedacht haben, Mitstreiter gesucht haben, Unterstützung gesucht haben. Und so kam es dann am 23. März 1919 zur Gründung der Volkshochschule hier in Erfurt. Als eine der ersten in Deutschland. Aus Thüringen, Weimarer Republik, Arbeiterbewegung ist hier sehr viel unterwegs gewesen im Thüringer Raum. Und da waren sehr viele Menschen interessiert, dass Arbeiterinnen und Arbeiter, Arbeitnehmer halt Angebote bekommen für ihre Fortbildungsbedarfe, was ja vorher gar nicht zu denken dran war. Zum Schluss war das alles eine Bewegung, Menschen ernst zu nehmen, Menschen mitzunehmen, Menschen Chancen zu geben für Aufstieg durch Bildung. Und das ist sozusagen im Zeitgeist geschuldet damals, 1919, hier in Erfurt.
Und schnell ging es von der Idee bis zur Gründung. Warum?
Ja, es war eine relativ große Unterstützung. Man kann das, glaube ich, in Monaten zählen. Also von der Idee, die ja damals in der Weimarer Verfassung geboren wurde, sozusagen da was anzubieten, da was zu machen, sich da zusammenzuschließen, kann man ja sagen, dass das wirklich in Jena, im Februar, in Erfurt, im März ganz, ganz schnell Schlag auf Schlag ging, dass man vor Ort Angebote gemacht hat. Und da ging es nicht um Dinge, wie wir heute Englisch lernen oder Yogakurse, sondern da ging es wirklich um miteinander reden, da ging es um Konzerte, um zusammen musizieren, da ging es aber auch um Qualifizierung, um Schulen, sozusagen schreiben lernen, lesen lernen, rechnen lernen. Also ganz grundlegende Fähigkeiten, die Menschen nicht alle hatten damals. Und das hat damals viele gestört, dass man sozusagen behindert wurde in seiner Entwicklung, in seinem Aufstieg, dass man nur als Arbeitskraft gesehen wurde, als Arbeitstier. Und das hat halt dazu geführt, dass dann Angebote wie Volkshochschulen Stück für Stück ausgebaut worden sind.
Welchen Weg nahm die Entwicklung der Bildungseinrichtung ab dem Gründungstag bis zum 8. Mai 1945?
Das ist eine Geschichte von vielen Hindernissen, von vielen Hindernissen. Es hat immer ein bisschen am Geld gefehlt. Es war ein Verein, also man hat sich selbst finanziert, man hat Geld versucht zu organisieren, um Stück für Stück Angebote zu machen. Und trotzdem hat die Volkshochschule Stück für Stück Fahrt aufgenommen, Stück für Stück größer geworden, aber hat sich auf Lesen, Rechnen, Schreiben und Musik fokussiert. Es gab dann auch die ersten Zeichenkurse in den 40ern und man hat Stück für Stück sozusagen auch Sprachen aufgenommen. Ab 33 ist das natürlich sehr stark unter die Nazi-Diktatur gefallen. Also man hat diese Einrichtung de facto eigentlich geschlossen. Man hat sie aber nicht zugemacht. Man hat so an den Namen gekapert und hat NS-Propaganda weitergegeben. Nationalsozialisten sind dann interessiert, auch dort wieder zu den Menschen zu kommen, mit den Menschen in Kontakt zu treten, haben das genutzt, dieses Medium Volkshochschule, und haben das mit Nazi-Parolen weitergegeben. Die Volkshochschule an sich im klassischen Sinn hat dann gar nicht mehr existiert. Also man findet auch in den Archiven keinen Hinweis mehr, dass Volkshochschule als Begriff genannt wurde in der Zeit. Das war dann in eine Nazi-Einrichtung.
In den ersten Jahren bestand das Angebot hauptsächlich in Kursen zu Kommunikation, Rhetorik, Erlernung Lese- und Schreibfähigkeit, Mathematik, Musik sowie die Vertiefung der handwerklichen und hauswirtschaftlichen Fähigkeit. Und es gab auch viele öffentliche Konzerte. Übrigens, im Stadtarchiv Erfurt kann das Vorlesungsverzeichnis Sommerhalbjahr 1919 und das Plakat zu der Jubiläumsveranstaltung 75. Volkskonzert, 10 Jahre Volkskonzerte, 10 Jahre Volkshochschule, eingesehen, betrachtet werden. Ja, und wo fanden die Kurse statt?
Das war über die Stadt verteilt in verschiedenen Räumlichkeiten. Ich weiß, Tivoli in der Magdeburger Allee waren Angebote. In der Innenstadt um den Anger rum gab es verschiedene Einrichtungen, verschiedene Räume, wo Angebote waren. In den Schulen drin waren Angebote. Waren ja auch viele der normalen Lehrer, die in den Schulen unterwegs waren, waren ja auch in der Volkshochschule wieder mit tätig, wie das heute auch noch ist. Also das war schon über das ganze Stadtgebiet verteilt.
Und wie war es dann in der Zeit ab dem 9. Mai 1945 bis zum 2. Oktober 1990?
Relativ zu Beginn der DDR oder nach Ende des Zweiten Weltkrieges hat sich relativ schnell wieder die Volkshochschulbewegung zusammengefunden, hier auch in Erfurt. Es gab viele Zuzüge und man musste sozusagen den Menschen, die hier waren, was anbieten. Man musste so ein Angebot machen und Volkshochschule ist gleich genutzt worden zur Qualifizierung, zur Vorbereitung. Es gab ja dann diese jungen Lehrer, auch die relativ schnell in den Lehrbetrieb geschoben worden sind. Das war in Volkshochschule nicht anders. Und Stück für Stück hat man das dann auch mehr in die DDR-Strukturen eingefügt. Sie waren ja unterstellt der Volksbildung in Berlin. und war mit hauptamtlichen Lehrkräften belegt und man hat über die Volkshochschule Schulabschlüsse als Abendschule nachholen können. Man hat einen festen Lehrkörper gehabt, der sowohl hauptamtlich angestellt war, als auch unterrichtet hat, was ja heute anders ist. Und man hat natürlich aber auch für die Bevölkerung Maschinenschreibkurse angeboten. Da gibt es noch Fotografien und Berichte, dass Menschen 2-3 Stunden lang vor den Anmeldetagen gestanden haben, um sich für einen Kurs anzumelden. Maschinenschreiben war eins der wesentlichen Punkte, die dann groß gelaufen sind. Aber auch Deutschlernen war weiterhin Thema. Es ging auch um Rechnen. Also man hat das relativ fortgeführt, was in der Weimarer Republik entstanden war. Aber natürlich mit dem Duktus Staatsbürgerkunde. Es gab natürlich auch auf Parteilinie getrimmte Ansagen von oben. Wobei ich glaube, in Erfurt das relativ human abging, dass doch relativ vielen Menschen geholfen werden konnte, da auch weiterzukommen. Es war alles vorgegeben aus Berlin. Es gab klare Ansagen, was zu erreichen ist, wie viele Kurse laufen müssen, wie viele Teilnehmer man abschließen muss. Es gab Prämien, wenn man eine Klasse mehr geschafft hat, also wenn mehr Teilnehmer zur Abendoberschule kamen und einen Abschluss geschafft haben, so wie das in DDR-Zeiten üblich war. Es war also nicht so eng angebunden und nicht so durchsetzt, sage ich mal, wie andere Bereiche des Staates.
Gab es in diesem Zeitraum auch Gesundheits- und Kunstkurse?
Die sind Stück für Stück dazugekommen. Die Volkshochschule hat dann schon die Bereiche gehabt, wie sie sich heute ein Stück weit darstellen. Es gab einen Gesundheitsbereich, es gab einen Kreativbereich, einen Kulturbereich. Es gab ja auch Ländervorträge, es gab diese Länderabende. Es gab durchaus auch schon nicht nur den reinen Sprachkurs an sich, es gab auch die Ausflüge in der Volkshochschule. Es gab weiter den musischen Bereich, der dann Stück für Stück allerdings zugunsten der Musikschule runtergefahren worden ist. Ja, also es war eine relativ stabile Einrichtung, die allerdings auch nur auf dem Anger eine Geschäftsstelle hatte und ansonsten auch über ganz Erfurt verteilt war mit den Unterrichtsräumen in den Schulen, die Kurse angeboten hat und sich Stück für Stück stabilisiert hat bis zum Ende der DDR.
Was passierte mit der Erfurter Volkshochschule ab dem 3. Oktober 1990?
Man war ja dem staatlichen System sozusagen angegliedert, das löste sich gerade auf. Volkshochschulen hatten keinen festen Platz, man wusste nicht, wo kommen sie hin. Man hat dann sozusagen in die Partnerstädte nach Mainz geschaut und hat gesehen, oh, da ist die Volkshochschule kommunale Trägerschaft. Damals war ja sehr viel in Bewegung, man konnte sehr schnell entscheiden und sehr viele Dinge durchbringen und hat einfach gesagt, so war das. Parallel hat sich dann in Thüringen der Landesverband der Thüringer Volkshochschule gegründet, in dem jede Volkshochschule dabei war. Das lief parallel dort auch und insoweit hat das relativ schnell Fahrt aufgenommen. Man musste natürlich einen Haufen Mitarbeiter damals entlassen. Man hat den Mitarbeiterstamm von über 20 auf 7, 8, 9 Leute runtergefahren, weil ja die Dozenten nicht mehr hauptamtlich bezahlt werden sollten. Die Abendoberschule sozusagen abgeschafft wurde. Wir machen hier heutzutage nur noch vorbereitenden Unterricht für die Prüfung, die dann in der normalen Schule gemacht wird. Früher hat ja die Volkshochschule selber geprüft. Das ist ja weggefallen in der Wendezeit. Und viele, viele andere Entwicklungen waren einfach dann so, dass die Volkshochschule ein Stück weit zurecht geschrumpft wurde, in Anführungsstrichen, ein Stück weit dem System angepasst hat, aber in der Verwaltung der Landeshauptstadt eine Heimat gefunden hat. Neben der städtischen Musikschule, neben dem Museumsbereich war man der Kultur zugeordnet. Und das war, glaube ich, wichtig fürs Überleben und hat dann auch in der Nacht- und Nebelaktion eine Örtlichkeit gesucht. Damals wurden halt viele, viele Räume geschlossen. Die Geschäftsstelle am Anger fiel weg. Auch da war der Kollege Schugens als mein Vorvorgänger wieder beim Oberbürgermeister, hat gesagt, wir hätten dann einen Vorschlag, wir würden gerne die Schottenschule übernehmen, die steht leer. Und das ging relativ von heute auf morgen, war die Volkshochschule dort als zentralem Ort.
Schnell war in dieser Zeit auch der amtierende Direktor Dr. Walter Schug. Er hat einfach den Oberbürgermeister kontaktiert und um eine Entscheidung zu der Zukunft der Bildungseinrichtung gebeten. Am Ende dieses doch kurzen Prozesses konnte die Volkshochschule dann den neuen Hauptsitz in der Schottenstraße beziehen. Wie hat sich das Kursangebot seit dem Jahr 1990 entwickelt?
Das ist auf alle Fälle facettenreicher geworden. Das ist breiter aufgestellt geworden. Das war natürlich dann auch entsprechend dem damaligen Zeitgeist Anfang der 90er so, dass man ganz viele Sprachenangebote machen konnte, ganz viele Ländervorträge hatte. Wir haben mittlerweile über 20 Sprachen im Angebot. Leute wollten reisen, wollten sich vorbereiten auf diese Reise. Man hat viele Gesellschaftsthemen angeboten. Wie funktioniert das mit dem Finanzwesen, mit dem Geldwesen, mit dem Immobiliensektor? Was ist überhaupt Marktwirtschaft? Da sind ganz viele Sachen gelaufen die ersten Jahre. Parallel hat sich ein Angebot entwickelt, was vorher gar nicht da war. Es gab eine Lehrküche, sodass Kochkurse angeboten wurden. worden sind. Der Gesundheitsbereich wurde ausgebaut mit Yoga angeboten und mit dem ganzen Bereich der Bauchpeine-Po, also was Krankenkasse finanziert haben oder bezuschussen. Es gab Firmennachfragen nach Kursen am PC. Neue Technikwelle kam ja damals an, die ersten richtigen PCs, sodass die Volkshochschule relativ schnell PC-Räume angeschafft hat, die wir jetzt alle 2-3 Jahre aktualisieren und neue Technik reinstellen, um da auf dem Zeichen der Zeit zu folgen. Das ist wirklich eine Anpassung an die Marktlage gewesen, in Anführungsstrichen. Man hat also der Nachfrage sich ein Stück weit angepasst, hat natürlich viel von Altbundesländern übernommen. Einige Dinge liefen auch gut, andere nicht so gut. Und dass es ein Stück weit ein Suchen und Finden war, ein Adaptationsprozess. Und im Ergebnis, glaube ich, hat sich die Volkshochschule dann in dieser lokalen Bildungslandschaft gut gefunden.
Die Erfurter Malschule und die Erfurter Schülerakademie wurden als zuvor eigenständige Einrichtung in die Volkshochschule integriert. Weshalb?
Das war ein längerer Weg. Mit dem Zug der Volkshochschule in die Schottenstraße war man im selben Gebäude. Die Schülerakademie hatte die Etage unterm Dach, die Malschule war ganz woanders und man hat dann sozusagen über verschiedene Zwischenschritte sich zusammengerauft und hat gesagt, eigentlich sind das doch ähnliche Dinge. Wir machen doch alle Bildungsangebote, die einen machen es für die über 16-Jährigen in der Volkshochschule, die anderen machen es eher für die Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre vom Grundschulbereich. Das ist doch eigentlich sinnvoll, wenn man da viel zusammendenkt und viel zusammen macht, da kann man doch die Dinge doppelt nutzen, tagsüber die Kinder, abends die Erwachsenen. Und so hat sich das zusammengefügt. Und 2006, am 01.01.2006 ist das erst zusammengeführt worden offiziell, dass dann die Malschule, die Schülerakademie in die Volkshochschule integriert wurde. Wir konnten ganz, ganz viele Dinge zusammenkoppeln. Malschulangebote, die früher klassisch nur in Malschule liefen, wie Töpfern, wie Keramik gestalten, wie viele, viele andere Techniken, sind dann dem Erwachsenenpublikum zugänglich geworden dadurch. Der Bereichsleiter, Herr Jeckel, ist ja sozusagen Kunstkulturleiter für Volkshochschule, aber auch Malschulleiter für den Grundschulbereich oder für den Schulbereich. Wir machen die Mathe-Wettbewerbe, haben Förderkurse für begabte, mathematisch begabte Kinder und Jugendliche und machen aber die Schulabschlüsse. Das sind einfach viele, viele Möglichkeiten des Zusammendenkens und das machen dieselben Personen. Das war eine sehr gute Geschichte.
Nach wenigen Schritten im Gebäude ist die Schulhausarchitektur sofort feststellbar. Geräumige Eingänge, nur einer wird genutzt, lange gerade Flure und große Zimmer. Wo befinden sich im Gebäude der Volkshochschule welche Räume?
Wir haben ja innerhalb der Volkshochschule 8 Fachbereiche und die spiegeln sich auch ein bisschen im Gebäude wider. Ne? Wir haben halt im Dachgeschoss die ganz klassischen Kursräume, in denen ganz viele Angebote laufen im Sprachbereich oder im politischen Gesellschaftsbereich. In der 2. Etage, eins drunter, sind die Atelierräume für den Kunst-Kultur-Bereich. Da haben wir die Druckwerkstatt drin, gegenüber die PC-Räume, der Gesundheitsbereich mit seinen Yoga-Räumen und Gesundheitsräumen, in denen wir alle möglichen Kurse haben. Dann im 1. Etage drunter die Lehrküche, die neu gestaltet ist, wo wir jetzt wirklich für 10 Leute optimale Bedingungen haben mit 3 Öfen, mit allem, was dazugehört, dann neuesten Technik und Standard. Dann haben wir die ganzen Unterrichtsräume, die mit interaktiven Tafeln sind, wo wirklich auch der Dozent mit Technik arbeiten kann, Filme zeigen kann, ins Netz gehen kann, sozusagen aktuell Dinge hochladen kann, runterholen kann aus irgendwelchen Datenbanken. Da haben wir ganz viele große tagsüber laufen. Ja, und im Erdgeschoss haben wir noch 2 große Seminarangebotsräume, in denen insbesondere kreative Gestalten stattfindet, wo getöpfert wird, wo gemalt wird, wo auch Gitarre gespielt wird oder Dudelsack-Workshops stattfinden.
Die Büros der Verwaltung befinden sich im Erdgeschoss. Die Fachbereichbüros sind über die Etagen verteilt und im Erdgeschoss nutzen Leute des Theaters Schotter einige Räume. Ein Keller als Abstellmöglichkeit ist vorhanden. Aber der Schottenstraße Hauptsitz reicht auch bei viel Platz für die Durchführung des Kursangebotes nicht aus. In der Magdeburger Allee, im Bereich Moskauer Platz und im Bereich Herrenberg gibt es weitere Räumlichkeiten. Welchem Zweck dienen sie?
Das ehemalige Lernort-Freiraum ist ja ein Lernort der Volkshochschule. Da haben wir leider ein Problem mit der Substanz. Da wird jetzt dieses Jahr gebaut. Da haben wir die Brennöfen stehen für die Keramikwerkstätten. Da haben wir die Nähwerkstätte zurzeit angesiedelt. Und wir haben noch am Moskauer Platz, im Erfurter Norden, noch einen Lernort, wo wir Unterrichtsräume haben, wo wir einen Gesundheitsbereich haben, wo die ganzen Line-Dance-Kurse sind, die ganzen Tanzbereiche stattfinden, weil das einfach akustisch und räumlich gut passt.
Und dann sind ja noch weitere Lernorte vorhanden, oder?
Wir sind ja in über 40 Lernorten dieser Stadt unterwegs. Also Unterricht im Schulbereich, im Heinrich-Mann-Gymnasium, die Gymnasialvorbereitungskurse. In der Regelschule Otto Lilienthal laufen die Realschulabschlusskurse und viele Studios, viele andere Lernorte, Eislaufhalle, wo auch Kurse laufen, Schwimmhallen und so weiter, Turnhallen. Also wir sind schon im ganzen Stadtgebiet präsent und nutzen auch die Bürgerhäuser sehr.
Zu den Lernorten gehört auch der Erfurter Garten- und Freizeitpark und das Deutsche Gartenbaumuseum. Und wie lautet der Angebotsstand und der Nutzungsstand zum laufenden Semester?
Im laufenden Semester haben wir 534 Angebote. Das sind über 1000 im Jahr. Wir haben ja zwei Semester, Frühjahrssemester, was jetzt anfängt, und ein Herbstsemester. Unsere Teilnehmendenschaft, also von den gut 9000 im Jahr, kann man pro Semester etwa sagen, haben wir auch 5.000, 6.000 Semester-Teilnehmende. Das sind zum großen Teil Ältere, also über 55-Jährige ist knapp die Hälfte unserer Teilnehmendenschaft. Das sind zum Drittel aber auch Kinder und Jugendliche unter 18, die schulische Malschulangebote nutzen, die da in dem Bereich unterwegs sind. Und die Arbeitnehmenden sind halt die kleinere Gruppe, ist auch, denke ich, nachvollziehbar. Wer Kind, Familie, Arbeit hat, da muss erstmal Zeit haben für die Volkshochschule, für den Kurs.
Um die Gruppe der erwerbstätigen Bürgerinnen und Bürger bemüht sich die Verwaltung der Volkshochschule. Es erfolgt eine zunehmende Nutzung der digitalen Medien, der modernen Möglichkeiten der Technik. Dazu gehört das Angebot von Kursen, die die Teilnehmerschaft aus dem privaten Umfeld, also Wohnung, absolvieren kann. Da trotz der Wohnung-Kurs-Nutzung viele Leute die Lernorte gerne aufsuchen, bleibt das analoge Angebot bestehen. Und die Unterhaltung, die Schaffung der Kursangebote bereitet Probleme, Schwierigkeiten. Welche?
Ja, es gab viele Hindernisse immer wieder. Volkshochschule ist immer dem Zeitgeist angepasst. Man muss immer ein Stück weit mitgehen, die Bedürfnisse wechseln. Heute wollen die Menschen andere Angebote haben als vor 100 Jahren. Das Anspruchsdenken deckt auch ein wenig. Also die Teilnehmenden werden immer ungeduldiger und wollen immer kürzer sich anmelden, wollen immer kürzere Seminare haben, trotzdem das Wissen noch mehr haben. Und das ist immer schwierig auszubalancieren. Wie kurz kann man ein Seminar noch machen? Wie intensiv muss es sein? Wie kann es sein, dass auch jeder mitkommt? Bei den Sprachen haben wir da eine gute Lösung mit den Sprachniveaus, aber in anderen Feldern ist es halt manchmal sehr schwer, ein Angebot zu haben, was alle mitnimmt. Das ist eine Herausforderung für jeden Dozenten, für jeden Bereichsleiter, das zu planen, zu organisieren und dann mit der Kurzfristigkeit umzugehen, die heutzutage in der Welt ist, dass man nicht mehr heute planen kann, was ich im Oktober, November mache an Kursen. Das ist eben oft unser Problem, dass ganz viele Menschen ein, zwei Tage vor Kursbeginn erst kommen und sich entschieden haben und dann, ob der Kurs auch stattfinden kann, so knapp vorher dann schwer abzusagen ist oder einzuschätzen ist, kommen genug Leute oder nicht. Wir müssen ja mal 8 Menschen haben, um den Kurs durchführen zu können nach Erwachsenenbildungsgesetz.
Was wäre die ideale Erfurter Volkshochschule der Zukunft?
Die Erfurter Volkshochschule der Zukunft hat einen Raum wie heute zentrumsnah, aber in einer Größe und einer Modernität, die dem Volkshochschulgedanken entspricht. Das heißt, wir diskutieren nicht mehr, ob wir einen Kurs noch stattfinden lassen können, ob ein Raum dafür da ist, sondern wir haben alle räumlichen Voraussetzungen, die wir benötigen. Wir sind als vierte Säule der Bildung voll anerkannt. Das ist immer wieder propagiert, dass das so ist, ist aber bei Weitem noch nicht so, dass neben der vorschulischen, schulischen und beruflichen Bildung die Erwachsenen Bildung voll anerkannt ist. Das ist immer noch das fünfte Rad am Wagen für viele. Das kommunale Weiterbildungszentrum als Zentrum der kommunalen Bildungslandschaft ist voll anerkannt. Das heißt, die Bildungslandschaft an sich, der Mehrwert, dass man gemeinsam diese Stadt entwickelt und Bildungsangebote von 0 bis 99 entwickelt, der wird gesehen, auch von jedem einzelnen Stadtrat. Das wäre so mein Traum, dass die Stadt einsieht, dass die Stadt für mehr zuständig ist, nur für den Hausmeister und für die Sekretärin in der Schule, sondern auch für die Bildungsinhalte, für die Bildungsangebote der Schule, für jeden Lernort in dieser Stadt. Wir haben ja sehr viele Lernorte schon entwickelt, Fuchsfarm, Zooschule. Und da braucht es noch ganz, ganz viele städtische Lernorte in den Museen, in den Einrichtungen. Und wir brauchen ganz, ganz viele Mitgestalter, die mit dem Volkshochschulangebot kooperieren, die einfach dafür sorgen, dass wir alle Menschen dieser Stadt erreichen können.
Die Personen um Thorsten Haß, Direktor der Volkshochschule Erfurt, bemühen sich. Viele Leute betreten das Gelände, das Gebäude in der Schottenstraße. Selbst am Samstag, am Sonntag ist Betrieb. Einfach gesagt, im Grunde schläft die Bildungseinrichtung nie. Die Leute kommen zum Erwerb von Wissen, zur Weitergabe eigener Erfahrung, zum Interessenaustausch sowie zur Knüpfung und Pflege einer Freundschaft. Und vielleicht geht es auch um die Vermeidung von Einsamkeit. Also, eine Volkshochschule bleibt eine wichtige Einrichtung.